Bleiben gerade da vorne. Heute. Und ich hoffe, ihr seht gleich genug führen. Das kann man sonst ein bisschen hindern. So. Ich wechsle jetzt auf Schriftsprache. Ich werde heute weiterfahren mit meiner Predigtserie aus dem 1. Petrusbrief. Wir lesen aus dem Kapitel 1 die Verse 17 bis 21. Vielleicht kann man da vorne mal das Licht noch ablöschen und ein bisschen da Licht geben. Seht ihr am Text da vorne? Wegen mir nicht. Bin ich im Weg? Auf welche Seite soll ich gehen? So. Erster Petrus, Kapitel 1, 17 bis 21. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen, unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr nur durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Nun, der Text hat auf einer Folie Platz, ist kurz, ob meine Predigt so kurz ist, weiß ich nicht. Das werden wir sehen, denn ich habe heute eine, wie soll ich sagen, ich mache einen Test, einen Versuch. Und zwar bitte ich euch, diesen Text mal noch einmal so durchgehen, in Gedanken durchgehen zu lassen. Und an den Text selber Fragen zu stellen. Nicht antworten, das bedeutet dies und das bedeutet jenes, sondern stellt an den Text Fragen. Was will das mir sagen? Was bedeutet zum Beispiel Wandel in Furcht? Stellt euch diese Fragen, schaut den Text an, stellt euch selbst diese Fragen. Was steht hier? Versteht ihr das alles? Oder habt ihr Fragen, Dinge, die hier für euch nicht verständlich sind? Ich gebe euch einen kurzen Moment Zeit zum das Überdenken und dann bitte ich euch, diese Fragen zu stellen. Ich will keine Auslegungen, ich will kein Textverständnis von euch, sondern wenn ihr stellt Fragen, Fragen an den Text und dann bringt diese Fragen in unsere Mitte, wenn es möglich ist. Ja, es ist eigentlich auch für mich spannend zu sehen, wie konzentriert jetzt ihr als Zuhörer, als Gemeindeglieder, die hier in den Gottesdienst kommen, euch mit dem Text befasst, über den die Predigt geht. Ich glaube, ich habe kaum jemals einen Gottesdienst gesehen, wo jedes Einzelne sich so stark mit dem Text selber befasst. Genau deshalb ist schon dieser Versuch spannend. Nun, die Frage, gibt es Fragen? Habt ihr irgendetwas rausgefunden, zu dem ihr eine Frage habt? Nach dem Werk jedes Einzelnen. Also hier ist die Frage, ja, was heißt denn das Werk zum Beispiel oder jedes Einzelnen? Genau, ich denke, dass wir hier vielleicht auch in der Predigt nachher noch darauf zurückkommen und ich hoffe, dass du da eine Antwort findest. Sind noch andere Fragen an den Text? Was ist der nichtige Wandel nach der Väterweise? Ja, das wäre auch etwas, das wir uns vielleicht mal überlegen müssen, was könnte das heute bedeuten? Petrus hat diesen Brief vielleicht 60 nach Christus geschrieben, so. An die Fremdlinge, an die Auserwählten in der Fremdling, wie heißt es da am Anfang? An die Fremdlinge in der Zerstreuung, so. Ja. Mal schauen, ob wir hier auch eine Antwort finden. Ich habe das zumindest auch in meiner Textbetrachtung aufgenommen, diese Frage. Sind noch Fragen?
Vor 2000 Jahren offenbart am Ende der Zeiten.
Das habe ich nicht speziell herausgenommen am Ende der Zeiten, aber das zeigt uns, für die Apostel war mit dem Kommen Jesu das Ende der Zeiten angebrochen. Nicht erst irgendwann, wenn dann sich ein Typ namens Antichrist offenbart. Die Zeit des Endes oder die Endzeit, oder das ist bereits geschehen durch die Offenbarung, durch das Kommen von Jesus Christus. Tja, da könnte man vielleicht noch mehr rausholen und wenn wir nun einen Text hätten, vielleicht aus den Evangelien oder so, oder sogar auch vielleicht aus der Offenbarung, naja, da käme ich wohl kaum mehr dazu, selbst etwas dazu zu sagen, wenn so viele Fragen da sind. Aber mir ist es darum gegangen, dass wir uns einmal in diesen Text hineindenken, miteinander und nicht einfach hören, was der da vorne zu sagen hat dazu, sondern dass wir uns selber mit der Bibel, mit dem Text befassen. Und das können wir grundsätzlich ja immer tun, auch zu Hause mit der Bibel, mit dem Wort Gottes. Wir haben in der letzten Predigt ja abgeschlossen mit dem Text vorher, und da lesen wir im Vers 15 und 16, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Oder andere Übersetzung, Elberfelder zum Beispiel, schreibt nur, seid heilig, denn ich bin heilig. Petrus knüpft nun an die vorhergehenden Aussagen an, wenn wir in Vers 17 lesen, wenn ihr den als Vater anruft. Und nur schon bei dieser Aussage möchte ich kurz stehen bleiben. Wir finden in diesem Text einige Gegenüberstellungen. Hier beginnt er, wenn ihr den als Vater anruft, und im Vers 18 spricht er dann von den Vätern. Also hier wird der eine Vater Gott den Vätern Menschen gegenübergestellt. Und es wird ein Unterschied aufgezeigt. dann sehen wir eine zweite Gegenüberstellung in diesem Text und dies finden wir dann in der Aussage, wo es um den Kaufpreis geht. Gold und Silber auf der einen Seite und das Blut Jesu auf der anderen Seite. Das ist eine Gegenüberstellung. Jetzt sagt also Petrus hier, wenn ihr den als Vater anruft. Seht nur schon das. Wir haben den heiligen Gott. So wie es in den Versen vorher beschrieben ist. Und dieser Gott sagt, ich bin heilig. Was immer das heißt, die Frage ist nicht gekommen, was heißt das heilig? Wenn Gott sagt, ich bin heilig, und dann anschließt, seid heilig. Darum seid heilig. Ich komme noch darauf. Aber dieser Gott, der sagt, ich bin heilig, von dem sagt Petrus jetzt, den ihr als Vater anruft. Wir rufen also den heiligen Gott als Vater an und dürfen das auch. Wir dürfen diesen Vater, diesen heiligen Gott anrufen. Und Petrus stellt diesen Vater, wie ich vorhin gesagt habe, im Vers 18, all den Vätern gegenüber, die Überlieferungen und Traditionen und vieles mehr weitergegeben haben. Und von diesen Vätern sagt er, der Petrus, dass sie das, was sie weitergegeben hat, lesen wir da, von aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Also die Väter haben uns einen nichtigen Wandel überliefert, sagt hier Petrus. Und dem gegenüber stellt der Gott, der Heilige, der Gerechte, den wahren Gott, den wir Vater, als Vater anrufen dürfen. Nun, Petrus sagt also von den Überlieferungen der Väter, dass sie nichtig, unnütz sind. Mich hat das erinnert bei der Vorbereitung an Aussagen in Matthäus 5 in der Bergpredigt, wo Jesus gesagt hat, es ist gesagt, oder zu euren Alten ist gesagt. Und dann bringt er ein Thema und sagt dann, ich aber sage euch. Und interessant ist, wenn wir das anschauen, was hier steht von dem, was den Vätern gesagt ist, sind das nicht biblische Worte, sondern es sind Überlieferungen. Weitgehend Dinge, die aus Aussagen des Alten Testaments herausgenommen und verarbeitet wurden und dann als Überlieferung gleichwertig der Schrift hingegeben wurden. So, dass die Leute letztlich in einer falschen Haltung Gott dienten, in der sie meinten, das ist richtig so. Und das geht eigentlich bis heute so. So fahren zum Beispiel Juden, wirklich ernsthafte, gläubige, strenge Juden, heute zum Beispiel nicht Lift am Sabbat. Oder wenn, dann muss dieser Lift so automatisiert sein, dass sie nicht drücken müssen. Denn es war verboten, am Sabbat Feuer anzuzünden und jedes Drücken von einem elektrischen Knopf oder Schalter erzeugt einen kleinen Funken. Und das ist verboten. So werden Überlieferungen, ja, wir können darüber lachen, die meinen das aber ernst, so werden Überlieferungen eigentlich zu einer falschen Haltung Gott gegenüber. Und Petrus meint, hier gibt es Handlungsbedarf. Wir haben einen Vater Gott und auf den sollen wir uns ausrichten. Er ist der Heilige und das, was teilweise, nicht alles, von Vätern überliefert wurde, Traditionen und so weiter, das hat nichts mehr damit zu tun, was Gott ursprünglich gemeint hat. Auch wir stehen in der Gefahr, Überlieferungen, Traditionen, Lehren einfach so ungeprüft zu übernehmen, nur weil sie vielleicht irgendein Spezialist zu diesem Thema gelehrt hat. Ich war von Montag bis Mittwoch in Paris und mit dem VFMG-Vorstand, und in dieser Zeit haben wir mal, mit etwa zwei, drei waren wir zusammen, sind wir auf das Thema gekommen, ob es einen dritten Tempel geben wird. Vielleicht denkt ihr, das hat doch nichts damit zu tun, ihr werdet sehen, ein bisschen vielleicht schon. Gibt es einen dritten Tempel? Ich bin in diese Diskussion verwickelt worden, ich weiß nicht mehr, warum das Thema aufkam, wahrscheinlich deshalb, weil Präsident Trump Jerusalem als Hauptstadt anerkennt und seine Botschaft dorthin zügeln will. Das hat ja einen Aufruhr gegeben. Auf jeden Fall sind wir auf das Thema gekommen, wird es einen dritten Tempel geben? Ich fragte einen, der davon überzeugt war, dass das so ist, wo denn in der Bibel steht, dass ein dritter Tempel gebaut werden soll. Und er meinte, ja, Paulus sagte, dass der Antichrist sich da hineinsetzen wird. Also muss er doch da stehen. Da fragte ich zurück, ich habe nur Fragen gestellt, darauf fragte ich zurück, wie er begründe, dass Paulus vom Tempel in Jerusalem spricht, währenddem er in allen anderen Aussagen in seinen Briefen, wenn er vom Tempel spricht, vom Leib, vom Körper oder von der Gemeinde spricht. Wie kommt er dann dazu, jetzt hier, genau hier, von etwas anderem zu sprechen? Und seht, da könnte man stundenlang über dieses Thema diskutieren. Und da gibt es einfach verschiedene Einstellungen, Haltungen und so weiter. Und dann übernehmen wir einfach von dem die Meinung, der uns vielleicht am überzeugendsten oder als Referent, der ist Spezialist, der muss es ja wissen, und wir übernehmen das oft ungeprüft. So sollten wir aber nicht an die Bibel herangehen. Und nun sagt also der Petrus hier, wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Und diesen heiligen Gott dürfen wir als Vater anrufen. Und jetzt kommt etwas eben im Zusammenhang mit diesem Tempel. Wir sind Kinder Gottes. Darum dürfen wir ihn als Vater anrufen. Es sind nur meine Kinder, die mir Vater sagen können. Fremde werden mir nicht Vater sagen, nur die eigenen Kinder. Und so dürfen auch nur Gottes Kinder, wirklich Menschen, die von Gott erkauft, erlöst sind und durch den Heiligen Geist zu einem neuen Leben gefunden haben, zu einer neuen Identität, die sind Kinder Gottes geworden, die dürfen Gott als Vater anrufen. Menschen, in denen der Heilige Geist Wohnung genommen hat. Und wo nimmt der Heilige Geist Wohnung? Euer Leib ist ein Tempel und der Heilige Geist wohnt darin. Und der Heilige Geist wohnt nur in einem heiligen Tempel. Damit wird gesagt, dass Gott uns heilig macht. Dass wir selber zu Heiligen Gottes werden. Dazu brauchen wir nicht den Vatikan, dazu brauchen wir nicht irgendeine Selbstkasteiung. Der Geist Gottes nimmt Wohnung in geheiligten Gefäßen, und Gott, das ist ein Werk Gottes. Er hat das getan. In einem unreinen Tempel hat Gott keinen Platz, da wird er nicht sein. Und so wird auch der Heilige Geist nicht in Menschen wohnen, die nicht heilig sind. Im Tempel des Alten Testaments sehen wir, dass er zerstört wurde. Weshalb? Weil er verunreinigt wurde. Weil der Gottesdienst eine Schande war. Vom ersten Tempel lesen wir das im Hesekiel. Da wurde Hesekiel entführt in den Tempel und Gott hat ihm Dinge gezeigt, die man vordergründig nicht sieht. Da war der Gottesdienst vielleicht sogar in Ordnung, aber was da in den Kammern im Hintergrund passiert, das waren Schandtaten. Und Gott hat es zugelassen, dass dieser Tempel zerstört wird. Diejenigen, die in den Bibelstunden zum Prophet Maleachi da waren, die wissen, dass auch nach dem Bau des zweiten Tempels Gott das Volk angeklagt hat. Weil sie unreinen Gottesdienst getan haben. Und Jesus kam in den Tempel und reinigte ihnen. Warum? Weil er verunreinigt wurde. Ihr habt ein Kiosk, ein Kaufhaus daraus gemacht. Eine Räuberhöhle, sagt er. Der Tempel wurde verunreinigt und einige Jahrzehnte später wurde er zerstört. Gott nimmt nur in einem heiligen Tempel Wohnung, wenn der Tempel schmutzig wird, verunreinigt. Dann macht er entweder den Tempel kaputt oder er zieht zumindest aus. Also wir sind Heilige. Und wenn wir nun den heiligen Gott als Vater anrufen, der ohne Ansehen der Person richtet, dann geht es nicht mehr darum, welche gesellschaftliche Stellung wir haben, um vor Gott angenehm zu sein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wir können die ärmsten Kerle sein. In Paris und in vielen Städten dieser Welt sitzen überall Bettler und Leute am Boden, die nichts haben, die betteln, manche vielleicht zu Recht und manche sind vielleicht auch betrügerische Bettler. Ich will das nicht beurteilen. Aber es spielt keine Rolle, ob jemand zu diesen gesellschaftlichen Schicht gehört oder ob er zu den gehobenen Gesellschaft gehört. Ob einer einen Namen hat wie ein Bill Gates oder weiß ich wer, oder ob er irgendeine unbekannte Persönlichkeit ist, die irgendwann mal stirbt und keiner merkt es. Vor Gott spielt das keine Rolle. Vor Gott bist du bekannt. Ohne Ansehen der Person eines jeden einzelnen Werk, das war die Frage, die Ruth hatte. Gott schaut den einzelnen Menschen an, wo er steht, wie er lebt, wie sein Leben aussieht. Und jetzt geht es nicht um Moralien, es geht nicht darum, wie er moralisch dasteht. Das kommt auch, aber nicht zuerst. Gott macht heilig den, der an ihn glaubt. Und er hat dazu, damit er uns heilig machen kann, seinen Sohn in diese Welt gesandt. Im Hebräerbrief, ganz am Anfang des Hebräerbriefs, steht das Wort, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vieler Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er an diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. An diesen letzten Tagen sind wir bei Jakobs Frage. An diesen letzten Tagen hat er zu uns geredet durch den Sohn Jesus Christus. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Also dieser Jesus ist gekommen, um uns heilig zu machen und uns zu Gott hinzuführen, damit Gott durch seinen Heiligen Geist in einem heiligen Tempel wohnen kann. Gott hat im Alten Testament durch die Propheten geredet. Das haben wir hier gelesen im Hebräer. Durch die Propheten, die haben das aufgeschrieben. Und sie haben das mitgeteilt, sie haben das den Vätern mitgeteilt. Aber nicht die Väter haben das mitgeteilt, sondern die Propheten durch die Eingebung Gottes. Durch den Auftrag, die Sendung Gottes, haben sie die Botschaft Gottes an die damaligen Väter mitgegeben. Und wir haben heute das Wort. Und am Schluss hat er Jesus gesandt, Jesus seinen Sohn. Und Jesus hat diese Aussagen des Alten Testaments bestätigt und auf sich bezogen. Die Schriften, ja, sie sind es, die von mir sprechen, sagt er zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Jesus spricht dem Wort des Alten Testaments, das Neue gab es ja damals noch nicht, die göttliche Autorität zu. Und die Apostel wurden gelehrt, dass diese Schriften von Christus zeugen. Also Gott hat seinen Sohn am Ende geschickt und Jesus selbst hat diese Schriften bestätigt und hat Gott offenbart in seiner Liebe und hat gezeigt, worum es Gott wirklich geht. Gott will nun nicht, dass seine Heiligen in einem losen Wandel sich verunreinigen, denn sie sind sein Tempel. Gott will nicht einen unreinen Tempel. Warum? Weil ein unreiner Tempel, ein unreines Leben die Beziehung zu ihm zerstört. Und da müssen wir uns auch im Klaren sein. Gott braucht uns nicht, um glücklich zu sein. Er macht das nicht seinetwegen, damit es ihm besser geht, wenn er uns bei sich hat. Das wäre eine falsche Vorstellung. Natürlich haben Väter gerne, wenn ihre Kinder eine gute Beziehung zu ihm haben. Ein Vater hat es gerne, wenn die Kinder sich den Eltern gegenüber offen zeigen. Sie akzeptieren, Gemeinschaft suchen, wünschen, pflegen. Das auf jeden Fall. Und das ist Gottes Herzensanliegen. Aber es geht ihm letztlich um uns. Weil wir sind seine Geschöpfe, wir sind die Ebenbilder seiner selbst. Dazu hat er uns geschaffen. Und er möchte, dass dieses Ebenbild sich zeigt, dass dieses Ebenbild sichtbar wird. Einerseits in der Beziehung zu ihm, andererseits in der Schöpfung, die er geschaffen hat und die er diesem ebenbildlichen Menschen zur Pflege übergeben hat. Jesus war vor Grundlegung der Welt. Gott hat die Menschen geschaffen. Er war da, bevor die Menschen da waren. Und war schon bestimmt dazu, um die Menschen in die ewige Erlösung hineinzuführen. Das sagt uns hier Petrus in diesen Texten. Also heilige Menschen sollen sich reinhalten. Und nur durch so eine ungetrübte Beziehung zu Gott, dem Vater, ist das möglich, dass auch ein Wandel in dieser Haltung möglich ist. Und wenn hier jetzt Petrus sagt, wir sollen in Furcht vor diesem heiligen Gott stehen und wandeln, dann meint er hier nicht die Angst. Kinder sollen vor ihren Vätern nicht Angst haben. Auch wenn Kinder Angst haben, dann kommen sie nicht. Dann sind sie verstört und haben nicht den Mut, vielleicht zu etwas zu stehen. Aber wenn Kinder einen liebenden Vater als Gegenüber sehen, ein Vater, der auch das krumme Zeug, das sie angestellt haben, wieder gerade machen kann, oh, dann kommen sie. Dann haben sie Vertrauen. Und es geht nicht um eine Furcht im Sinn von Angst vor Gott. Wer Angst vor Gott hat, kennt ihn nicht. Es geht um die Furcht in dem Sinn, dass wir eine Ehrfurcht, einen Respekt haben vor diesem heiligen Gott. Aber in dem Bewusstsein, dass er uns liebt und dass wir als Kinder zu ihm kommen können und rufen, Abba, lieber Vater, so beschreibt es Paulus im Römerbrief Kapitel 8. Da dürfen wir hinzugehen. Da dürfen wir ganz eine andere Haltung haben. Deshalb, ein Kind soll vor seinem Vater nicht Angst haben, aber Ehrfurcht und Respekt. So auch wir zu Gott. Deshalb machen wir nicht jeden Mist mit. Jetzt kommen wir zu dem, was hier steht. Der irgendwie den wichtigen von den Vätern überlieferten Wandel. Es geht darum, dass unser Leben ein Ausdruck wird von der Beziehung zum lebendigen Gott, zum heiligen Gott, der unser Vater ist. Also machen wir nicht jeden Mist mit. Und das zeigt dann, wie weit wir sind, wie weit Gott die Ehre bekommt in unserem Leben. Und für Petrus ist das nicht eine Moralpredigt. Er zeigt auf, was es Gott selber wert war, dass wir heilig werden können. Und darum ist es wichtig, dass wir nicht das, was die Welt cool findet, als Maßstab nehmen, sondern das, was Gott als cool findet. Das ist etwas anderes. Nun, Petrus hält eben nicht eine Moralpredigt, er zeigt auf, was er Gott selber getan hat, damit wir heilig werden. Wohlverstanden, Gott braucht uns nicht, um glücklich zu sein, aber wir ihn. Das ist ein Unterschied. Gott kommt also in diese Welt, um zu suchen, was verloren ist. Er sendet sein Bestes, seinen Sohn. Und hier haben wir die zweite Gegenüberstellung, die ich erwähnt habe. Wir sind nicht mit Gold und Silber erkauft. Und wenn Petrus hier Gold und Silber erwähnt, dann erwähnt er das, weil das, zumindest von der damaligen Erkenntnis her, die wertvollsten Güter dieser Welt waren. Gold und Silber. Die königlichen Dinge, Elemente, Dinge, Wertsachen, Gold, Silber. Die Magier aus dem Morgenland, die haben Gold gebracht. Das wird als erstes erwähnt. Königliches Geschenk, Gold. Also das, was in der Welt am meisten zählt, verwirft Gott und sagt, das genügt nicht. Wir sind nicht mit Gold und Silber erkauft, sondern, und jetzt stellt er dieses wertvollste Gut in der Welt dem wertvollsten himmlischen Gut gegenüber, nämlich das Leben seines eigenen Sohnes und damit sein eigenes Leben, sein Blut hat er gegeben, damit wir heilig werden, damit wir erlöst werden, damit wir erkauft werden aus diesem nichtigen Wandel, aus der Finsternis zu seinem Licht. Das lesen wir dann später im zweiten Kapitel des Petrusbriefs. Also Gott hat uns erkauft, nicht mit den höchsten weltlichen Werten, die hier zu haben sind, sondern mit dem höchsten himmlischen Wert, der zu erhalten ist. Und das ist das Leben seines Sohnes Jesus Christus, sein Blut. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft werden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen, unbefleckten Lammes. Und mit diesem Lamm weist der Apostel Petrus wieder auf das Alte Testament hin, wo die Opfer gebracht wurden, unzählige Tieropfer, noch und noch. Und im Hebräerbrief steht, dass das Blut von Tieren uns nicht bleibend reinigen kann. Jesus ist mit einem besseren Opfer in das himmlische Heiligtum eingegangen, nämlich mit seinem Blut, mit seinem Leben hat er uns erkauft. Und dann ist hier, vielleicht könnte man auch hier im Zusammenhang mit dem unbefleckten Lamm noch eine Gegenüberstellung sehen. Diejenigen, die an den Maleachi-Bibelstunden dabei waren, die wissen, da waren unreine Opfer. Da hat man nicht makellose gebracht, das hat dann Maleachi kritisiert, sondern man hat Opfer gebracht, die irgendeinen Mangel hatten. Seien es blinde Schafe, lahme Tiere und so weiter. Ja, das genügt, ja, sie werden sowieso hingeschlachtet und das noch für einen Gott, der sich sowieso zurückgezogen hat und so weiter. Ja. Und hier steht nun das unbefleckte Lamm. Hier steht das reine Lamm. Hier steht das heilige Lamm. Denn es ist der Sohn Gottes selbst, der sich hingegeben hat. Vor Grundlegung der Welt war Jesus da, bereit, dieses Heil den Menschen, die noch gar nicht erschaffen waren, zu vermitteln. Die Propheten redeten davon, aber erst in Jesus Christus wurde diese Botschaft Wirklichkeit. Am Ende der Zeiten hat Gott seinen Sohn gesandt. nicht mehr durch Propheten über etwas reden, das noch in Zukunft ist. Nicht mehr so, sondern jetzt kommt er selber, hier bin ich. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus ist derjenige, der jetzt da ist, der auch heute noch spricht, der uns anziehen will durch sein Wort. Wir haben sein Wort. In ihm war das Leben, schreibt Johannes in Kapitel 1 von seinem Evangelium. Ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Oder das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott ist gekommen in Fleisch und Blut und hat uns erkauft und erlöst. Und diese Heiligkeit, die in Jesus Christus uns zugesprochen wird, ist nur durch Glauben erfahrbar. Denn können wir uns nicht verdienen, nicht mit allen Werken, nicht der Wandel hier, der hier angesprochen ist, der geht nicht voraus, sondern der folgt nach dem, was wir geworden sind. Wir haben unsere Identität in Jesus Christus durch den Glauben, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und auf das hin folgt der Wandel und nicht umgekehrt. Du bekommst die Gnade und Liebe Gottes nicht, indem du einen guten Wandel führst, sondern der gute Wandel kommt aus deiner Beziehung zu Gott. Und je inniger diese Beziehung ist, umso mehr wirst du erfahren, dass Gott dich führt, dir hilft, zu überwinden da, wo du angefochten bist. Aber die Heiligkeit, oder so anders gesagt, es gibt keinen Beweis, wir können nicht beweisen, dass Gott so handeln. Wir können nicht wie hier ein Glas Wasser hinstellen und trinken und dann haben wir das und der Durst wird gelöscht und der trockene Hals etwas befeuchtet. Das geht nicht auf diese Weise. Aber der Glaube, der uns gegeben ist, ist nicht ein Glaube, der 50-50 Chance, es klappt oder es klappt nicht. Es geht nicht, so geht das nicht. Das ist nicht dieser Glaube. Petrus spricht hier von Facts, von Tatsachen, wenn er von der Auferstehung von Jesus spricht. Und diese Auferstehung, diese Botschaft der Auferstehung ist die Beglaubigung, dass hier Wahrheit verkündigt ist. Paulus hat geschrieben im 1. Korinther 15 von der Auferstehung ein ganzes Kapitel und er sagt, wenn diese Auferstehung nicht stimmen würde, dann könnten wir unseren Glauben, beerdigen, Friedhof, 1,75 unter die Erde, das würde reichen, dann können wir leben, wie wir wollen. Ist egal, was wir dann tun. Aber wenn diese Auferstehung die Wahrheit ist, und das ist bezeugt von Augenzeugen, die damals gelebt haben, und interessant ist, dass immer wieder in den Botschaften der Apostelgeschichte die Auferstehung als Beglaubigung für die Wahrheit dieser Botschaft steht. Wenn diese Aussage, diese Auferstehung Wirklichkeit ist, und das ist sie, dann haben wir Hoffnung. Dann ist unser Glaube mit Hoffnung erfüllt, und zwar nicht eben eine 50-50 Chance, sondern dann ist diese Hoffnung eine lebendige Hoffnung, die uns trägt und ans Ziel führt. Denn so, dieser Glaube wirkt eine Hoffnung, die Kraft hat. Und zwar hat sie Kraft, auch schwierige Wege, Wege der Verfolgung, Wege des Leides oder des Leidens zu gehen. Denn so wie die Freuden dieser Welt zeitlich begrenzt sind und wir stellen uns oft so ein auf diese Freuden, da muss das noch hin, das noch her und jenes brauchen wir auch noch, um glücklich zu sein. Und wenn wir es haben, ist nach kurzer Zeit der Reiz verloren. Aber wie diese Freuden zeitlich begrenzt sind, so ist eben auch das Leiden und das Leid zeitlich begrenzt in dieser Welt. Darauf spricht der Apostel Paulus auch immer wieder an. Und das Ziel, das wir haben, das ist Gottes Herrlichkeit. Und das steht unter der Verwaltung von Jesus Christus. Und das ist auch unser Ziel. So schreibt Paulus im Römer 8,17, sind wir aber Kinder, Mit dem habe ich ja begonnen, wir sind Kinder. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Und für dieses Ziel, bin ich überzeugt, lohnt es sich hier und ist es auch nötig, hier und jetzt die Weichen zu stellen. Es geht nicht allein darum, ob wir das für wahr halten, sondern es geht darum, ob wir Konsequenzen ziehen aus dieser Botschaft, ob wir jünger werden. Und Jünger halten nicht einfach für richtig, was hier steht, sondern sie folgen diesem Weg. Sie machen sich auf den Weg, sie werden aktiv. Jünger sind Menschen, die sich von Christus senden lassen, so wie mich der Vater gesandt hat, in diese Welt hinein, zum Zeugnis für die Welt, dass Christus lebt, dass es eine Auferstehung gibt, dass Gott dich liebt und sucht. Das soll die Botschaft sein, die wir den Menschen bringen. Also Glauben heißt, sich in diese Sendung hineinnehmen, die Jesus uns gibt. Dass wir uns in diese Sendung hineingeben, will ich sagen. Und uns diesem Christus Jesus alles unterordnen. Das ist der Preis, den wir dann zu zahlen haben. Nicht, indem wir dann das Heil verdienen, das Heil ist uns gegeben, sondern Christus sagt, wir sollen die Kosten überschlagen. Und wenn wir das Gefühl haben, nein, der fordert zu viel von mir, lass es lieber sein. Aber bleibe nicht ein halbbatziger Christ. Lass dich senden, lass dich als Jünger in die Sendung Gottes hineinnehmen. Wir bezahlen nicht in Franken und Rappen, auch wenn wir froh sind, wenn unsere Kollekte ab und zu auch wieder gefüllt wird. Nein, wir wollen unser Leben Gott zur Verfügung stellen und tun, was er uns zeigt. Und dazu ist die Gemeinde da, dass keines diesen Weg allein gehen muss. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du uns deine Botschaft gegeben hast, dein Wort. Und das Wort möge uns erfüllen, das möge uns erfüllen, einerseits mit Freude, dass wir in der Gemeinschaft mit dir können sein, erlöst, erkauft, geheiligt. Aber die Botschaft soll uns auch immer wieder herausfordern. Nicht auf dem einfach auszuruhen und zu denken, ja, wir haben es ja. Sondern, dass wir uns ausbilden, ausrüsten zur Jüngerschaft, in die Sendung hinein. Herr, dass wir heilig sind und in dieser Welt eine Botschaft zu bringen haben. Und die dann auch bringen. Durch unser Leben, durch unser Handeln, durch unser Sein. Dir wollen wir dir geben, dir Dank und Anbetung, dass wir Vater dürfen nennen. Dich, Gott, Abba, lieber Vater. Dass du uns kennst und liebst. Und mit uns einen guten Weg möchtest gehen. Einen Weg, der auch zum Ziel führt. Amen.